die wieder erzählen. Die sind wohl verrückt geworden. Kaum komme ich in den Raum, da stürzen sie auf mich. Thomas, Thomas, hast du schon gehört? Er lebt. Jesus, er war da. Wir haben ihn gesehen. Er hat mit uns gesprochen. Er lebt. Er ist auferstanden. Glaub uns doch. Thomas, glaub uns doch. Nein. Ich glaub ihnen nicht. Wunschdenken. Sie können halt einfach nicht damit leben, dass Jesus tot ist. Und ich habe ihnen dann auch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Hört mal. Habt ihr, als er angeblich da war, eure Finger in seine Wunden gelegt? Schließlich hat man ihn gekreuzigt. Mit Nägeln an der rechten Hand und an der linken Hand, am linken Fuß und am rechten Fuß und an der Seite. Ach, das habt ihr nicht gemacht? Soll ich euch was sagen? Ihr habt euch das alles eingebildet. Ich jedenfalls, ich würde nur glauben, wenn ich meine Hände in seine Wund male und meine Finger in seine Seite lege.
Aua, 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 nein.
Sie hatten recht. Jesus lebt. Ich bin ihm begegnet. Und ich schäme mich so, dass ich ihnen nicht geglaubt habe, dass ich unbedingt sehen wollte. Plötzlich hörte ich ihn. Shalom, der Friede sei mit euch. So wie damals, als wir von Dorf zu Dorf gezogen sind. Ich wollte mich so klein wie möglich machen, habe mich hinter den anderen Jüngern versteckt, dass er mich bloß nicht sieht. Aber da machte er mir einen Strich durch die Rechnung. Thomas, komm, komm, stell dich vor mich. Hier, schau, die Wunden meiner rechten Hand und meiner linken Hand und meines rechten Fußes und meines linken Fußes und meiner Seite. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Aber er ließ nicht locker. Komm, nimm deinen Finger und leg ihn in meine Wunden. Ich tat es nicht. Dann war alles vorbei. Und die anderen Jünger standen um mich herum. Aber keiner von ihnen sagte, siehst du, Thomas, haben wir es dir nicht gleich gesagt? Du wolltest ja nicht glauben, sondern unbedingt sehen. Du wolltest ja nicht auf uns hören. Nein. Mit staunenden Gesichtern standen sie um mich herum. Bis einer fragte, Thomas, was hast du da eben gesagt? Und da fiel es mir wieder ein, was ich sagte, als ich vor Jesus stand. Mein Herr und mein Gott. Ja, mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott. Sie waren nicht verrückt und ich war nicht verrückt. Auch wenn der Freudentanz, den wir dann veranstalteten, von außen so ausgesehen haben mag.
Viel Durst? Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Ich grüße auch alle diejenigen, die die Predigt übers Internet hören. Wir haben heute ein spannendes Thema vor uns und in dem Clip haben wir so ein bisschen gesehen, es geht um Thomas. Also nicht Thomas Sturm, sondern um den Apostel Thomas. Über ihn werden wir heute ein wenig nachdenken. Zuvor ein kleiner Hinweis, es geht nach wie vor um mutig leben. Und es kann sein, dass ich heute meine Stimme verliere. Das ist aber kein Problem. Mutig leben heißt da, es kommt ein anderer nach vorne und macht die Predigt einfach weiter. Es ist inzwischen fast ein Jahr vorbei. Da war eine junge Generation, sie haben sich Zeit genommen und sie sind auf die Straße gegangen. Mutig haben sich engagiert Und ein Ziel hatten sie vor Augen, die Welt muss sich verändern. Und dafür übernahmen sie politische Verantwortung. Sie wollten und wollen Taten und eine bessere Welt sehen, in der man auf die Schöpfung achtet. Und dabei sind sie sehr kreativ vorgegangen. Es ist billiger, den Planeten jetzt zu schützen, als ihn später zu reparieren. Kurzstreckenflüge nur für Bienen. Oder, das fand ich auch ganz gut, das Klima ist aussichtsloser als unser Mathe-Abi. Und dann kam ihr großer Slogan, wir sind hier, wir sind laut, weil ihr uns die Zukunft klaut. Das sind gute Sprüche, finde ich. Aber mit Sprüchen ändert sich nun mal kein Leben. Neben den Sprüchen erfordert es auch ein entsprechendes Handeln. Eine Position nach dem Motto, hier stehe ich, das ist meine Überzeugung und hier geht es lang. Koste es, was es wolle. Wer so lebt, der braucht Mut. Und das fängt im ganz Alltäglichen an. Mut zum Beispiel, seine Essgewohnheiten zu ändern. Nicht mehr bei Meckes zu essen, solange es da keine vernünftigen Teller gibt, sondern nur Plastikmüll. Mutig leben, indem man mehr seine Füße gebraucht oder sein Fahrrad als sein Fahrzeugauto. Mutig, um Strom zu reduzieren. Den gibt's übrigens auch im Smartphone, Internet und Fernsehen. Mut, öfters mal Fahrgemeinschaften zu bilden, auch wenn man dann die Angst überwinden muss, ich bin mit jemand Fremdes da im Auto, den ich noch nicht kenne. So hieß es in einer Sache, das Klima verändert sich, warum nicht wir? Die Antwort ist oft ganz einfach, weil wir nicht so mutig sind. Mutig sind wirklich die Dinge zu ändern, zu reduzieren, die es notwendig machen, ein Klima zu ändern. Und Klima, was die Welt angeht, Klima auch, was Gemeinschaft angeht, auch Gemeinde. Es erfordert Mut, ein Klima in einer Stadt, in einer Kirche zu verändern, wenn es denn zu kalt geworden ist, zu frostig, zu distanziert. Ich finde, diese junge Generation ist für mich ein Vorbild. Und zwar deswegen, weil sie nicht mehr nach dem Motto mein Auto, mein Boot, mein Fernseher oder so lebt, sondern weil sie auf die Straßen gehen, weil sie darin etwas entdecken von ihrer Sinnhaftigkeit. Wozu um alles in der Welt lebe ich eigentlich? Ich möchte etwas für die Zukunft investieren und dafür setze ich mich ein. Und darin sind sie mir zum Vorbild. Sie haben einen Traum von einer besseren Welt. Ein Traum, das erinnert mich an eine andere Person. Er hatte so angefangen. I have a dream. Ich habe einen Traum. Für diese Vision ist Martin Luther King mutig nach vorne gegangen. Dafür ist er sogar gestorben, was ihn aber nicht richtig geschadet hat. Denn da ist er direkt zu Jesus gekommen. Und oftmals ist es so, dass erst durch das Sterben eines Menschen viel mehr an Möglichkeiten eröffnet wird. So war es bei Martin Luther King, so ist es auch bei Jesus Christus. Es ist gut, wenn wir wieder Träume haben. Ich weiß nicht, hast du noch Träume? Träume vom Reich Gottes, wie es sich in deinem Leben entfaltet? Ich habe solche Träume. Träume, die mich motivieren, die mich inspirieren, wo ich sage, das ist meine Leidenschaft, dafür lebe ich und dafür will ich mich engagieren. Und ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, wo wir Christen aufstehen müssen. Es ist Zeit, dass wir aufstehen. Es ist Zeit, dass wir die Stimme des Löwen erkennen lassen und nicht mehr lammfromm in unseren Kirchenmauern uns einhocken, in irgendwelchen kleinen Gruppen sitzen und nichts nach außen kommt. Nein, wir benötigen die Stimme des Löwen. Der sagt nämlich, so geht es nicht weiter. Der steht zu den Werten Gottes ein, der steht zu der Liebe Gottes ein und er redet öffentlich von Jesus Christus und lässt sich nicht in die Privatecke hineindrängen. Wir brauchen wieder den Mut des Löwen. Und Jesus Christus ist der Löwe. Und das wird nicht anders gehen, als dass wir dafür aufstehen. Koste es, was es wolle. Dass wir nicht mehr unsere Angst haben, dass wir unser Gesicht verlieren. Sondern dass uns Jesus Christus bedeutender ist. Dafür brauchen wir Mut. Und Mut ist immer kombiniert mit Liebe. Denn das meiste, was uns hindert, mutig zu sein, ist die Angst. Und es gibt dieses Modell. Entweder ist ein ganzes Handeln und Reden von Angst bestimmt oder von Liebe. Dazwischen gibt es nichts. Lasst uns mutig lieben und aufstehen, Verantwortung übernehmen, die Welt verändern. Und zwar den Traum zu träumen, den Jesus Christus, wofür er sein Leben gegeben hat. Damit der Friede Gottes und die Herrschaft Gottes sich auch schon jetzt ausbreitet. Jesus Christus ist nicht gekommen, damit wir einen Freibrief in den Himmel bekommen. Sondern er hat geprägt, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Jetzt ist es mitten unter euch. Dafür gebe ich mein Leben. Damit die Herrschaft Gottes sichtbar wird für die Menschen, die Gott noch nicht kennen. Ich habe einen Traum. Ich will mehr von dem erleben, was in der Bibel steht. Ich will mehr. Und darum bleibe ich nicht stehen. Ich liege Gott in den Ohren. Komm, erfülle mich neu. Ich will dein Zeuge sein, ohne Angst und Scheu. So hat es vor vielen Jahren Daniel Kallauch einmal gedichtet. Ich sehne mich nach einer Gemeinschaft, wo wir uns nur permanent ermutigen, inspirieren und voll und ganz füreinander da sind. Ein Miteinander, wo niemand auf die Idee kommt, schlecht über den anderen hinter seinem Rücken zu reden, weil das ist Fremdwort für uns. Wir kennen es nicht. Ich sehne mich nach einer Zeit, wo in jedem Gottesdienst sich Menschen für Jesus Christus bekehren. Also sehne ich mich nach einer Zeit, wo die Menschen, die Gott nicht kennen, wieder in die Gemeinde kommen. Ich sehne mich nach einem Leben mit Christus, wo es kein Neid, kein Streit und keine Besserwisserei gibt, sondern wo Gottes Liebe und Frieden tatsächlich das Sagen haben. Wo wir einander höher achten als uns selbst. Wo es permanent einen Wettstreit gibt, dass ich zum anderen laufe, um zu sagen, Mensch, ich hab dich verletzt mit meinen Worten. Komm, lasst uns wieder miteinander, gemeinsam gehen. Dafür habe ich eine Sehnsucht in meinem Herzen. Das ist Leidenschaft. Ich warte auf die Zeit, wo jeder tatsächlich von Herzen sagen kann, so ein Pech, dass ich heute arbeiten muss und deswegen nicht zum Gottesdienst kommen kann. Ich warte auf die Zeit, wo die ersten Reihen voll sind mit den Menschen, wie bei jedem normalen menschlichen Konzert, weil man möchte dem Star besonders nah sein. Wo sich keiner mehr in die letzte Reihe verdrückt, sondern wo wir zusammen sind. Ich warte auf die Zeit, wo die Kirche so brechend voll ist, dass wir wieder stehen müssen. Und wo uns abwechseln, wer einen Sitzplatz kriegt. Ich warte auf diese Zeit, wo wir Gott erleben, erfahren, in all seiner Herrlichkeit, sodass wir zu Recht sagen können, was im Johannesevangelium steht. Wenn wir Jesus Christus sehen, dann sehen wir Gnade und Wahrheit von Gott. Und das erhebt unser Leben. Ich sehne mich auf die Zeit, wo wir nicht mehr auf die Uhr schauen, wie spät es denn schon ist und ob es gleich vorbei ist. Ich sehne mich nach der Zeit, wo wir sagen, schade, dass ich jetzt schon gehen muss. Ich werde etwas verpassen. Ich sehne mich nach der Zeit, dass wir einfach 100% für Gott sind und 100% Gott erleben. Dass unsere Gottesdienste nicht mehr davon geprägt sind, dass es eine Predigt gibt. Sondern sind davon geprägt, dass wir einander von den Großtaten Gottes erzählen, die wir im Alltag erlebt haben. Danach sehne ich mich. Da habe ich einen Herzschlag für. Und dass der Gottesdienst nur noch den Fokus hat, dass wir einander segnen und wieder in die Welt senden, wo wir nämlich die meiste Zeit des Lebens verbringen. Ich sehne mich danach, dass wir das Reich Gottes an unserem Arbeitsplatz sichtbar machen, in unserer Nachbarschaft und dass dort Gemeinde entsteht. Dafür will ich mich gerne einsetzen. Dass die Bergpredigt nicht nur Phrase und Theorie ist, sondern unsere gelebte Praxis. Das ist mein Traum. Ein Teil dieses Traumes. Ich könnte jetzt noch eine halbe Stunde weitermachen mit dem, was in meinem Herzen ist, was ich gerne sehen möchte. Ich will das erleben, was in der Bibel steht. Und ich lasse nicht locker, bis es Gott erfüllt. Und ich halte an Gott feste, und sage, ich lass dich nicht los, bis du segnest. Aber dann kommt die Realität. Und diese Realität hat manchmal die Kraft und die Unverschämtheit in sich, dass sie diesen Traum klauen will und diesen Traum zerdeppern will. Der Gegner von Jesus Christus ist zu Recht ein Dieb und einer, der verdirbt, der madig macht. Und ich gehöre leider zu den Menschen, die keine Maden mögen. Und dann lasse ich es wieder fallen, ihr wegnehmen. Es ist oft so eine Kluft da zwischen der Zusage Gottes, die wir heute zum Beispiel aus Jesaja 54 gehört haben, und dann dem Erleben, was ich habe. Und deswegen brauche ich Menschen. Und ich bin überzeugt, jeder von uns braucht Menschen. Braucht welche, die sagen, ich gebe dir was in die Ohren und in dein Herz rein. Und zwar Ermutigung. Lasst uns nicht aufgeben. Lasst uns gemeinsam daran festhalten, bis wir es immer mehr erleben dürfen, was Gott auf seinem Plan hat. Dann brauchen wir nicht mehr Gott unsere Pläne zu erzählen, weil darüber lacht er sowieso. Aber wir leben die Pläne Gottes. Danach sehne ich mich. Wir brauchen einander, um da hineinzukommen. Und genau da bin ich jetzt bei diesem Thomas. Weil darin ist er mir ein Vorbild. Ich sehe in ihm einen Mann, der extrem mutig ist. Er ist einer, der sehen will und der sich nicht mit weniger zufrieden gibt. In dieser Eingangsszene haben wir es ein bisschen mitbekommen, von diesem katholisch.de, wie er es gespielt hat. Ja, habt ihr denn in die Wunden getastet? Habt ihr hineingegriffen? Er war ein Mann, der nicht bereit war, durch Euphorie sich sofort beeinflussen zu lassen. Er sagt, nein, ich will es sehen. Erst dann bin ich bereit zu glauben. Das zu äußern, ist schon sehr mutig. Das ist schon viel Mut. Ich verlasse mich nicht auf Lügen. Ich verlasse mich nicht auf Behauptungen. Ich verlasse mich nicht auf das, was andere erzählen. Ich will es selber erleben. Erst dann ist es für mich Wahrheit und Realität. Vorher nicht. Es ist schon eigenartig mit diesem Thomas. In den alten Schriften heißt es, Thomas ging nicht wie dieser Igel nach Afrika, um die Welt da zu retten, sondern er ging nach Südindien. Was ist mit diesem Mann passiert, der sagt, ich will es sehen, eher glaube ich nicht, dass er eine Strecke von 6.621 Kilometer zum größten Teil zu Fuß geht, unter Lebensgefahr, um dieses Land zu erreichen, um dort das Reich Gottes zu predigen und es den Menschen vorzuleben, was es heißt, wenn Christus regiert. Was hat ihn motiviert? Was hat ihn verändert? Woher hat er die Kraft und die Liebe hergenommen? Ich glaube genau darin, dass er sich nicht mit billigen Phrasen hat abspeisen lassen, sondern weil er mutig war, ich muss es sehen. Eher passiert hier gar nichts mehr. Ich werde nichts mehr investieren, wenn Christus mir nicht leibhaftig begegnet. Das nenne ich sehr, sehr mutig. Aber so ganz mutig war er nicht alleine da. Ich habe mich gefragt, warum bekommt Thomas, der den Beinamen der Zwilling hat, fast in allen Kommentaren und auch fast in vielen Gemeinden immer den Beinamen der Zweifler? Warum benennen wir ihn einfach um? Woher nehmen wir diese Frechheit? Vor allen Dingen, wenn wir die Texte mal ganz naiv lesen. Und als diese hörten, dass er lebe, Maria Magdalena kommt hin und sagt, der Herr lebt, ich habe ihn gesehen. Als die Jünger es hörten, dass er lebe und erschienen sei, glaubten sie nicht. Ja, warum heißen sie nicht die Zweifler? Markus 16,11. Oder Markus 16,13. Die Emmaus-Jünger, sie kehrten zurück und berichteten es des anderen, doch auch ihnen glaubten sie nicht. Und dann noch Unfassbare, Matthäus 28, also Jesus Christus ist auferstanden, kommt wieder, ist bei ihnen. Sie können ihn alle sehen. Und als sie Jesus sahen, fielen einige ihm nieder, beteten ihn an, einige aber zweifelten. Versteht ihr, wie unverschämt das eigentlich ist, einen Thomas den Zweifler zu nennen? Brauchen wir manchmal so einen Sündenbock, dass ich sagen kann, jetzt stehe ich gut da, der ist der Zweifler? Schonungslos offenbaren uns diese Berichte der Evangelisten, nein, alle haben gezweifelt. Und als Jesus sagte, einer von euch wird mich verraten, heißt es, alle fragten sich, werde ich es sein? Weil sie hatten alle schon Plan B in ihrer Tasche. Aber Thomas ist so mutig. Er spricht das aus, was die anderen sich nicht gewagt haben. Was sie für sich behalten haben, als ihr Geheimnis. Also ich finde, Thomas ist wirklich sehr, sehr mutig. Wir erfahren natürlich nicht so viel von ihm. Es ist allein Johannes, der Evangelist, der uns einige Szenen präsentiert, wo der Thomas auftaucht. Aber es sind keine Szenen, es sind Worte, die er spricht. Und darauf möchte ich mal gemeinsam mit uns so einen kleinen Blick drauf werfen, was das so ist. Johannes 11, Vers 16 geht es zum ersten Mal los. Auf, das ist jetzt Thomas, auf gehen wir mit Jesus und sterben mit ihm, sagt er. Was ist der Zusammenhang? Der Zusammenhang ist, dass Jesus weggehen musste aus einem bestimmten Gebiet, Judäa, und wie er sich in Galiläa zurückgezogen hat, weil man ihn in Galiläa steinigen wollte. Und jetzt erfährt er, dass sein bester Freund Lazarus gestorben ist. Und Jesus trifft die Entscheidung, ich gehe jetzt wieder zurück. Und Thomas wusste ganz genau, was das bedeutet. Also die Zeit ist noch nicht weit fortgeschritten. Die sind noch immer voller Wut und Ärger. Und wenn er in dieses Gebiet zurückgeht, dann wird die Steinigung stattfinden. Was ist seine Entscheidung? Auf gehen wir und sterben mit ihm. Fast ohne mit der Wimpern zu zucken, sagt Thomas, ich bin bereit, Jesus Christus, mit dir zu sterben. Ich lasse dich nicht im Stich. Ich gehe mit dir. Aber er hat eben nicht nur in Ich-Form gesprochen, sondern gleichzeitig die Gemeinschaft mit einbezogen. Und ich stelle mir das so vor, sagt Thomas, Johannes, Petrus, komm, wir lassen doch Jesus nicht alleine. Wir überwinden unsere Angst und gehen mit ihm. Und wenn es unser Leben kostet, dann ist es eben so. Wir haben doch sowieso schon alles verlassen. Macht euch das doch klar. Komm, wir halten Jesus Christus die Freundschaft. Und so machen sie sich auf den Weg. Das nenne ich mutig sein. Die zweite Passage finden wir in Johannes 14, Vers 5. Das ist so ein Text, da muss ich persönlich innerlich drüber schmunzeln. Thomas sagt, der Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst. Und wie können wir den Weg wissen? Wir befinden uns in den sogenannten Abschiedsreden von Jesus. Die sind sehr lang, weil Jesus möchte seine Jünger, seine Freunde vorbereiten auf alles das, was passiert, damit sie nicht komplett verzweifelt sind und alles hinschmeißen. Und in dem Zuge sagt er, wir gehen nach Jerusalem und dann erzählt er eine andere Geschichte. Nein, ich gehe ganz woanders hin. Ich gehe zum Vater im Himmel. Und dann werde ich euch eine Wohnung zubereiten, eine Eigentumswohnung. Und ihr kriegt die kostenfrei. Und wenn ich dann wiederkomme, dann lade ich euch dazu ein. Und alle Schüler sitzen da. Ja, Jesus, gut gelehrt, prima, mach weiter, preach. Aber sie haben nichts davon verstanden, was der Lehrer da sagte. Nur Thomas hat den Mut und sagt, ich melde mich mal. Jesus, stopp mal. Was erzählst du da? Wo gehst du hin? Wir wissen unseren Weg überhaupt nicht. Ich verstehe überhaupt nichts von dem, was du da erzählt hast. Kannst du das nicht mal anders erklären? Petrus hat den Mut, einzugestehen, ich verstehe etwas nicht. Das ist mutig. Der Thomas, ja. Hatte ich Petrus gesagt? Oder? Nein. Gut, dass er aufpasst. Also Thomas war der Einzige, der den Mut hatte, einzugestehen, ich verstehe etwas nicht. Hast du so einen Mut, zu sagen, ich kapiere etwas nicht? Mitten in so einer Gemeinschaft, wo alle anderen nicken? ist alles easy, ist doch klar. Und nur weil Thomas diesen Mut hatte, haben wir dann den Vers 6, den sehr viele Christen auswendig kennen. Wenn Jesus von sich sagt, Thomas, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wir hätten diesen Satz nicht, hätte Thomas nicht gefragt. Deswegen brauchen wir Menschen, die mutig sind, auch mal zu sagen, ich verstehe das nicht, wovon ihr dauernd redet. Kannst du mir das nicht anders erklären? Also Thomas war so mutig, für Jesus Christus und mit ihm zusammen zu sterben. Und er war so mutig, seine Unkenntnis einfach mal vor der ganzen Klasse zu offenbaren, zu sagen, ich kapiere das nicht. Und dann kommt diese Szene, die wir vorhin schon mal gesehen haben. Thomas war ja nicht mit dabei in dem Raum. Dieser Raum, der voller Angst war. Die Türen verschlossen. Angst vor den Juden, ob sie ihnen nicht jetzt auch ans Leben gehen. Und Jesus ist mitten hineingetreten und hat in dieses Shalom, Friede sei mit euch. Aber Thomas war, wie gesagt, nicht mit dabei. Und als sie ihm das nun erzählen, wir haben Jesus gesehen, er kam mitten unter uns, da sagt er eben das, was wir in Johannes 20, 25 lesen können. Erst muss ich seine Hände von den Nägeln durchbohrten Hände sehen. Ich muss meine Finger an die durchbohrten stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich nicht. Mir reicht es nicht aus, wenn Menschen davon erzählen, was sie Großes mit Gott erleben. Ich möchte es selber leben und erleben. Erst wenn ich es erlebe, bin ich bereit, Vertrauen zu wagen. Vorher nicht. Das nenne ich mutig. Allerdings gilt natürlich an dieser Stelle auch die andere Variante. Wenn Jesus Christus dir heute begegnet und auf einmal weißt, jetzt ist der Auferstandene, hat zu mir persönlich gesprochen, etwas in mein Herz gelegt, mich berührt, dann musst du eine Entscheidung treffen. Heute, wenn ihr meine Stimme hört, sagt Gott, dann macht euer Herz nicht hart. Dann tut das, was ich euch gesagt habe. Wenn dir Jesus Christus heute begegnet und du kannst gar nicht an ihm glauben, aber er kommt in dein Leben hinein, dann brauchst du den Mut zu sagen, bisher habe ich nichts verstanden, bisher habe ich nur das gehört, was Menschen mir sagten, ich habe nur das gesehen, was Kirche vorlebt und da war mir klar, das ist keine Alternative für mein Leben, das will ich gar nicht. Aber wenn dir Christus, der Auferstandene, begegnet, dann brauchst du den Mut, an der Stelle zu sagen, jetzt lasse ich mich auf dich ein. Denn jetzt weiß ich, dass es dich gibt. Jetzt weiß ich, dass du lebst. Und genau das sehen wir jetzt auch an Jesus Christus. Er hätte dem Thomas ja auch eine Standpauke halten können. Also was zweifelst du denn dauernd? Und warum immer diese nervigen Fragen von dir? Und dauernd kommst du und störst die schöne Ruhe. Mit deinen Zwischenfragen, wir wissen nicht, wohin wir gehen. Aber komm, lass uns mit ihm sterben und jetzt auch noch wieder unverschämterweise. Ich will es aber sehen. Eher glaube ich nicht. Das sind die Nerven in einer Gemeinschaft. Aber wir lesen von Jesus nichts, sondern genau das Gegenteil. Er geht auf Thomas zu in einer nächsten Szene und er zeigt ihm sofort die Hände und sagt, komm Thomas, ich weiß, du musst es sehen. Und hier sind meine Hände, leg deine Finger rein, fass mit hinein, schau dir das an. In diesem wunderbaren Gemälde wird es zur Schau gestellt, wie Thomas mit der Stirn gefaltet, mit den ganzen, oh, kann das denn sein? Der Text lässt es allerdings offen, ob Thomas wirklich hineingefasst hat. Er wollte einer sein, der Sache auf den Grund geht. Und hatte er nicht von Jesus es selber gelernt? Also achte bitte darauf, lass dich nicht durch Euphorie leiten. Denn wer euphorisch Jesus nachfolgt, hat keine tiefen Wurzeln. Und wenn dann die Sonne kommt, verbrennt es sofort und wird keine Frucht bringen. Also ihr habt doch was von Jesus gelernt. Also werde ich mich durch eure Begeisterung nicht anstecken lassen. Ich will es sehen. Hatte nicht im Alten Testament das schon Hiob formuliert? Ich hatte von dir nur vom Hörensagen vernommen, aber jetzt hat mein Auge dich gesehen. Seine ganze Welt wurde zerbrochen. Aber jetzt, wo er Gott auf einmal sieht und hört, ist sein ganzer Verlust nichts mehr wert. Weil jetzt ist er wieder mit Gott in Verbindung. Und das ist, was zählt, was sein Leben wichtig und bedeutend macht. Thomas sieht es. Jesus antwortet ihm und den anderen Freunden noch: glückselig. Also im Glück werden die selig sein, die glauben, ohne dass sie sehen. Denn was ist das für eine Hausnummer, daran zu glauben, dass Gott Mensch wird? Wie sollte man das mit seinem Verstand und seinem Herzen für wahr halten können, dass dann dieser Gott, der ewig ist, stirbt? Es geht doch nicht. Und wie sollte ich es dann noch glauben können, dass dieser tote Gott wieder aufersteht? Das ist doch unmöglich. Dafür brauche ich Offenbarung. Dafür brauche ich Begegnung mit diesem Auferstandenen. Glückselig, der es nicht sieht und doch glauben kann. Das sind die mutigen Menschen. Ob wir diesen Mut aufbringen? Ob wir aufstehen und sagen, jetzt ist Christus mir begegnet, jetzt lebe ich mit ihm? Das ist nun das letzte Zitat. Thomas sieht Jesus und er spricht etwas aus, was bis dahin noch keiner ausgesprochen hat. Mein Herr und mein Gott. Und Jesus Christus lässt es stehen, den zweiten Teil. Den ersten Teil hatten anderen auch gesagt, du bist der Rabbi, du bist mein Herr. Aber mein Gott, hatte niemand gesagt. Das ist Gotteslästerung. Aber er bringt ein neues Glaubensbekenntnis. Mein Herr und mein Gott. Und auf einmal ist das Leben von Thomas verändert. Es ist Feuer und Flamme für diesen Jesus. Und er hat eines bestimmt verstanden. Mit Jesus unterwegs zu sein, ist immer ein Risiko. Und es kommt meistens anders, als ich denke. Aber eins weiß ich, für diesen Jesus gehe ich jetzt meilenweit bis nach Südindien. Ich gehe so lange, wie meine Füße mich tragen. Und ich werde unterwegs, werde ich predigen wie ein Löwe. Und sagen, das ist der Messias, das ist der Christus, das ist Gott, der hier auf die Welt kam. Und ich werde es den Menschen sagen, ich bin Zeuge davon, ich habe es erlebt. Und ich werde das Reich Gottes mit Wort und Tat den Menschen präsentieren, so wie ich es von Jesus gelernt habe. Und ich hoffe, dass wir auch so mutig sind. Ehrlich Fragende, hartnäckig Suchende. Ich will Jesus sehen und ich lasse nicht eher los und locker, bis das Jesus Christus in mein Leben sich neu offenbart, seine Gegenwart bestätigt. Hoffentlich bringen wir diesen Mut auf. Und vielleicht beten wir wie folgt. Jesus Christus, ich möchte dich einmal in der Woche, neu als den auferstandenen Jesus erleben. Und zwar in deiner Liebe, in deiner Kraft, in deiner Fürsorge, in deiner Heiligkeit. Aber es soll so klar sein, dass ich hundertprozentig weiß, das ist von Gott. Einmal die Woche, damit ich was zu erzählen habe, damit ich Zeugnis sein kann von dem, wie du mir begegnet bist. Und wisst ihr, was passiert, wenn wir das beten? Wenn wir damit Gott in den Ohren liegen? Wir kriegen enormen Widerstand. Wir kriegen ein Bollwerk an Fragen und Zweifel, die sich in uns auftürmen. Und Angst macht sich breit. Denn diese Entschlossenheit mag der Feind Gottes nicht. Und er wird alle Register ziehen, damit du dieses Gebet einfach wieder stornierst und sagst, dieses Mail habe ich nicht an Gott gesendet. Ich möchte wieder meinen Frieden haben. Aber glaubt mir, glauben wir Jesus Christus, Wenn er einmal die Woche so persönlich, hautnah uns begegnet, dann ist sein Shalom, Friede sei mit dir, viel höherwertig, als dass wir eine Woche nur unsere Ruhe haben. Amen.